In der ersten Folge unserer MP3-Files Strafrecht geht es um den Diebstahl, § 242 StGB. Die Reihenfolge orientiert sich am Prüfungsschema aus den Altmann-Aufbauschemata 2007, Seite 59 folgende. Die Inhalte stammen aus dem Altmann-Skript Strafrecht BT1 Straftaten gegen Eigentum und Vermögen 2008. Tatobjekt des Diebstahls ist eine fremde bewegliche Sache. Sache ist jeder körperliche Gegenstand, sofern er Objekt von Rechten sein kann. Unkörperliche Gegenstände, wie zum Beispiel Forderungen, sind keine Sachen. Lebende Menschen, ihre Körperteile, aber auch künstliche Implantate sind ebenfalls keine Sachen. Es würde gegen die Menschenwürde verstoßen, einen lebenden Menschen und alles, was seine körperliche Integrität ausmacht, zum Objekt fremder Rechte herabzustufen. Die Problematik ist jüngst beim sogenannten Zahngold-Fall wieder aktuell geworden. Lesen Sie dazu in unserer RÜ Heft 5 2008 die Entscheidung des OLG Bamberg. Auch Tiere gelten nach der ausdrücklichen Regelung des § 90a Satz 3 BGB als Sachen im strafrechtlichen Sinn. Beweglich sind alle Sachen, die von ihrem bisherigen Standort fortgeschafft werden können. Die Beweglichkeit kann auch erst durch die Tat geschaffen werden. Die häufigsten Klausurprobleme gibt es beim Merkmal fremd. Fremd ist eine Sache, wenn sie im Eigentum eines anderen steht. Die Fremdheit ist ausgeschlossen, wenn das Tatobjekt nicht eigentumsfähig ist oder wenn es herrenlos ist oder wenn es im Tatzeitpunkt im Alleineigentum des Täters steht. Herrenlos sind alle Sachen, die im Zeitpunkt der Tat überhaupt keinen Eigentümer haben. Eigentümerlos ist zum Beispiel der Leichnam eines Verstorbenen. Herrenlos sind auch wilde Tiere in Freiheit. Und alle Sachen, an denen der vormalige Berechtigte willentlich sein Eigentum aufgegeben hat. Vorsicht! Eine verlorene Sache wird nicht durch den Verlust eigentümerlos. Eine andere Frage ist, ob der Berechtigte seinen Gewahrsam daran verloren hat. Eine Sache ist auch dann nicht fremd, wenn der Täter vor Tatbeginn Eigentum daran erworben hat. Häufig ist der Fall, dass er die Sache täuschungsbedingt nach § 929 BGB übereignet bekommen hat oder dass er Erbe des vormaligen Eigentümers nach § 1922 BGB geworden ist. Tathandlung des Diebstahls ist die Wegnahme. Wegnahme definiert man als Bruch fremden und Begründung neuen, nicht notwendig tätereigenen Gewahrsams. Sie muss sich gegen den Gewahrsamsinhaber richten. Der Gewahrsamsinhaber kann aber eine andere Person sein als der Eigentümer. Auch eine bereits gestohlene Sache kann erneut Tatobjekt einer Wegnahme sein. Durch das Erfordernis der Wegnahme grenzt sich der Diebstahl von der Unterschlagung und vom Betrug ab. Die Zueignung einer Sache ohne Gewahrsamsbruch, wie zum Beispiel das Ansichtbringen einer auf der Straße verlorenen Geldbörse, unterfällt § 246. Das Ablisten einer willentlichen Besitzübertragung, etwa die Leihe mit dem inneren Willen, den Gegenstand nicht mehr zurückzugeben, wird von § 263 erfasst. Gewahrsam ist das von einem Herrschaftswillen getragene tatsächliche Herrschaftsverhältnis einer Person über eine Sache unter Berücksichtigung der Verkehrsauffassung. Maßgeblich ist zunächst der faktische Zugriff auf den Gegenstand. Dieser muss von einem natürlichen Beherrschungswillen getragen sein. Die Verkehrsanschauung modifiziert diese Elemente. Deshalb hindert die vorübergehende räumliche Trennung den Fortbestand des Gewahrsams nicht. Auch Schlafende behalten den einmal begründeten Gewahrsam. Bewusstlose sogar dann, wenn sie ohne Wiedererlangung des Bewusstseins sterben. Der Gewahrsamswille braucht zudem nicht ständig aktuell und auf das Tatobjekt fixiert zu sein. Für den Gewahrsam genügt ein genereller Wille. auch wenn er nur zu einem bloßen Begleitbewusstsein abgesunken ist. Neuer Gewahrsam liegt vor, wenn der Täter oder mit dessen Willen ein Dritter die Herrschaft über die Sache derart erlangt hat, dass er sie ungehindert durch den alten Gewahrsamsinhaber ausüben und dieser seinerseits über die Sache nicht mehr verfügen kann, ohne die Verfügungsmacht des Täters zu beseitigen. Endgültig geborgen braucht die Sache noch nicht zu sein. Die Vollendung tritt bereits mit Erlangung des neuen Gewahrsams ein. Die Sicherung des Gewahrsams bezeichnet den Zeitpunkt der Beendigung der Tat. Auch über die Begründung neuen Gewahrsams und damit über die Tatvollendung entscheidet letztlich die Verkehrsanschauung. Folgende Grundsätze sollten Sie kennen. Bei kleinen, leicht beweglichen Sachen, die man gewissermaßen in der Hand verschwinden lassen kann, wie Geldscheine, Schmuckstücke usw., genügt schon das Ergreifen und Festhalten der Sache. Bei größeren, aber noch leicht transportablen Gegenständen gilt, das Verbergen des Gegenstandes am Körper oder in einer mitgeführten Tasche genügt für den Gewahrsamswechsel. Sachen, die der Täter offen in der Hand trägt oder die er in ein Behältnis gelegt hat, das noch kontrolliert werden muss, zum Beispiel der Einkaufswagen im Selbstbedienungsladen, fallen erst dann in seinen Gewahrsam, wenn er den Kassenbereich verlassen hat. Bei großvolumigen oder schweren Sachen, deren Abtransport mit Schwierigkeiten verbunden ist, ist der Gewahrsamswechsel erst vollzogen, wenn der Täter die fremde Gewahrsamssphäre verlassen hat. Besonderheiten gelten aber, wenn sich der Täter die Sache aufgrund einer Abrede vom vormaligen Gewahrsamsinhaber aushändigen lässt. Erhält er sie nur kurzfristig und in räumlicher Nähe zum bisherigen Gewahrsamsinhaber, nimmt die herrschende Meinung keinen Gewahrsamswechsel, sondern nur eine sogenannte Gewahrsamslockerung an. Diese genügt für die Wegnahme nicht. Das gilt auch, wenn es sich um kleine oder leicht transportable Gegenstände handelt, an denen an sich, also ohne eine besondere Absprache, schon mit Ergreifen oder Einbringen in die körperliche Herrschaftssphäre Gewahrsamswechsel vollzogen wäre. Eine Wegnahme liegt in solchen Fällen erst dann vor, wenn sich der Täter ersichtlich nicht mehr an die Absprache hält. Die Tathandlung der Wegnahme ist aber nicht schon bei einem Gewahrsamswechsel erfüllt, sondern erst bei einem Gewahrsamsbruch. Dieser setzt ein Handeln gegen oder ohne den Willen des Gewahrsamsinhabers voraus. Ist er mit dem Verlust seines Gewahrsams einverstanden, entfällt bereits das Tatbestandsmerkmal der Wegnahme. Spiegelbildlich zum Gewahrsamswillen ist das Einverständnis der tatsächliche Wille des Gewahrsamsinhabers oder seines Repräsentanten, auf den Gewahrsam zu verzichten. Das Einverständnis muss nicht nach außen kundgetan worden sein, es muss dem Täter auch nicht bekannt gewesen sein. War es ihm unbekannt, so liegt ein versuchter Diebstahl vor, wie beispielsweise bei der Diebesfalle. Der Gewahrsamsinhaber muss sich im Zeitpunkt des Verlusts der tatsächlichen Herrschaft bewusst gewesen sein, dass er den Gewahrsam nicht nur lockert, sondern völlig preisgibt. Für die Wirksamkeit genügt der natürliche Wille, der auch bei Geisteskranken, Kindern oder Betrunkenen vorhanden sein kann. Da es nur auf den tatsächlichen Willen ankommt, ist das Einverständnis selbst dann wirksam, wenn es durch Täuschung erschlichen worden ist. Ein wirksames Einverständnis liegt sogar dann noch vor, wenn neben die Täuschung noch eine Drohung in Motivkonkurrenz tritt, so dass beide Mittel für die Willensentschließung des Adressaten ursächlich sind. Wird die Drucksituation für das Opfer jedoch so stark, dass es, wenn auch infolge der Täuschung, keine Möglichkeit mehr sieht, als den Gewahrsam an der Sache ohnehin zu verlieren, so ist das Einverständnis mangels Freiwilligkeit unwirksam. Beispiel hierfür sind die Beschlagnahmefälle. Der Täter muss hinsichtlich aller objektiven Tatumstände Vorsatz besessen haben. Hierfür genügt das Bewusstsein, irgendeine fremde Sache irgendeines Eigentümers durch Gewahrsamsbruch zu erlangen, Weitere Vorstellungen sind unerheblich und gehören in den Motivbereich. Entscheidendes subjektives Tatbestandsmerkmal des Diebstahls ist die Zueignungsabsicht. Durch sie unterscheidet sich der Diebstahl von den reinen Sachentziehungsdelikten, wie zum Beispiel § 248b unbefugter Kraftfahrzeuggebrauch, und von den Bereicherungsdelikten wie Betrug und Erpressung. Inhaltlich verlangt die Zueignung eine zumindest vorübergehende Anmaßung der Verfügungsmacht des Eigentümers und, nicht notwendig durch dieselbe Handlung, eine dauerhafte Verdrängung des Eigentümers aus seiner Verfügungsmacht. Etwas verkürzt spricht man von Aneignungs- und Enteignungskomponente. Da die Zueignung nur subjektives Tatbestandsmerkmal ist, muss sie nicht objektiv verwirklicht worden sein, sondern im Tatzeitpunkt in der Vorstellung des Täters vorhanden gewesen sein. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der erstrebten Aneignung. Hinsichtlich der Aneignung muss der Täter also Dolus Directus ersten Grades besessen haben, wohingegen hinsichtlich der Enteignung Dolus Eventualis genügt. Gegenstand der Zueignung ist primär die Sache selbst, subsidiär der in der Sache funktionsspezifisch verkörperte Sach- oder Gebrauchswert. Zur Zueignung merkt man sich am besten die drei folgenden Fallgruppen. Will der Täter die Sache an den Berechtigten nicht zurückgelangen lassen, so genügt für die Zueignung, dass er den Gegenstand, wenn auch nur kurzfristig, gebraucht. Dieser Gebrauch muss kein funktionstypischer sein. Es genügt auch eine entgeltliche oder schenkweise Verfügung. Soll die entwendete Sache später an den Berechtigten zurückgelangen, so liegt eine Zueignung grundsätzlich nur dann vor, wenn der Täter der Sache zuvor einen funktionstypischen Wert entziehen will, zum Beispiel durch Verbrauch, übermäßigen oder überlangen Gebrauch. Will der Täter die Sache an den Berechtigten ohne Verschlechterung zurückgelangen lassen, erstrebt er aber ein Entgelt als Gegenleistung, so wird hierin ausnahmsweise eine Sachwertzueignung gesehen, wenn die Rückgabe unter Leugnung fremden Eigentums geschieht. Soll der Eigentümer dagegen erkennen, dass ihm sein Eigentum zurückgegeben wird, erfolgt also die Rückgabe ohne Leugnung fremden Eigentums, so wird die Zueignung abgelehnt. Der Täter hat dann eine Bereicherung erstrebt. Die Sachentwendung als solche ist straflos. In Frage kommt Betrug oder Erpressung, sobald der Täter mit dem Opfer Kontakt aufnimmt. Besonders klausurwichtig sind in diesem Zusammenhang die Pfandflaschenfälle, die ich im Skript BT1 Eigentum und Vermögen 2008 auf den Seiten 52 folgende dargestellt habe. Die Rechtswidrigkeit der erstrebten Zueignung ist wie ein normatives, vorsatzbedürftiges Tatbestandsmerkmal zu behandeln. Auf der objektiven Ebene wird gefragt, ob das vom Täter erstrebte Ziel, wäre es realisiert worden, objektiv im Widerspruch zur Eigentumsordnung gestanden hätte. Auf der subjektiven Seite wird gefragt, ob der Täter bezüglich dieses Widerspruchs Vorsatz hatte. Objektiv fehlt der Widerspruch zur Eigentumsordnung, wenn der Täter einen Speziesanspruch auf die konkrete Sache hat, wenn er mit Einwilligung des Eigentümers handelt oder wenn sonstige sachenrechtliche Regeln existieren, die dem Täter das Behalten oder Verwerten der Sache gestatten. Kennt der Täter den Erlaubnissatz, so entfällt Diebstahl insgesamt. Kennt er den Erlaubnissatz nicht, so liegt ein untauglicher Versuch vor. Ist objektiv ein Erlaubnissatz zum Behalten oder Verwerten der Sache nicht erfüllt, stellt sich der Täter aber Umstände vor, bei deren Vorliegen ein Erlaubnissatz tatsächlich eingreifen würde Oder verkennt er in fehlerhafter Parallelwertung der Laiensphäre den Bedeutungsgehalt des Merkmals Rechtswidrigkeit der Zueignung, so fehlt ebenfalls der Vorsatz bezüglich der Rechtswidrigkeit der Zueignung. Besonders klausurbeliebt ist die Rechtfertigung der Zueignung von Bargeld zur Befriedigung von Geldschulden. Dieses Standardproblem finden Sie als Fall 16 im Altmannskript Strafrecht BT1, Straftaten gegen Eigentum und Vermögen, Auflage 2008. So, das war's erst einmal. Viel abstraktes Zeug, aber ich hoffe, Sie können ganz gut damit nachlernen. Bis zum nächsten Mal. Ihr Rolf Krüger.